Wenn fast kein Loriot, dann Wilhelm Busch.
Genau, die Nachbarskinder heißt es und es geht so, wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein leichter Zaun, die beiden Sorgengründer. Zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarskinder.
Na, Mikro, ey Mann.
Suse, Paul, hallo.
Familienpackung, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Zweimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch. Eben die volle Familienpackung.
Na, saukomisch, da bin ich ja mal gespannt. Es ist Mittwoch, der 15. Juni, 16.30 Uhr und hier sitzen die drei Mutmacher. Suse.
Hallo.
Paul.
Ja.
Und Hajo Schumacher. Wir wollen heute reden über Vertrauen. Und warum? Ich habe mir das Thema ausgesucht, weil ich gerade ein Vertrauensproblem habe. Zum Beispiel mit einem Bundeskanzler, der vor einer Woche noch erzählt, dass man auf gar keinen Fall der Ukraine Waffen liefern kann, die auf russisches Terrain reichen. Und jetzt auf einmal doch. Mir fehlt ein bisschen das Vertrauen in den Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der hat sowas noch nie gemacht und hat ganz viele junge Spieler in den Kader geholt. Politikerinnen und Politiker haben ein Vertrauensproblem, wenn es nach einem Messerattentat wie in Mannheim nicht gelingt, mehr als die üblichen Sprüche rauszuhauen. Ja, und was habt ihr gerade für Vertrauensthemen?
Ich habe ein großes Vertrauen, dass wir einen guten Podcast aufnehmen.
Ha, sehr gut.
Und ich habe immer ein großes Vertrauen in meine Familie.
Ja, und ich habe großes Vertrauen in das Universum und bei der Familie kann ich mich tatsächlich nur anschließen, denn in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir ein Interview angeguckt mit dem Philosophen Martin Hartmann und der hat mir viele schöne kleine Denkanstöße gegeben, zum Beispiel der, dass Vertrauen unsichtbar ist und allgemein gegenwärtig, ähnlich wie Luft. Also Vertrauen ist sowas Vorausgesetztes und ich finde, aus
ist
dieser...
Das so?
Ja, genau, das ist nämlich eine spannende Hypothese. Ne,
ja, erstmal eine steile These.
Total, aber irgendwie hat sie mit mir resoniert und ich dachte mir so, ja, das Vertrauen ist eigentlich so eine super solide Basis, die erstmal überhaupt die Kommunikation und auch die Kollaboration dann für ein Projekt zustande bringt oder auch überhaupt erst ermöglicht.
Okay.
Auf jeden Fall ist es immer zukunftsbezogen. Mhm. Denn, und es beruht auch auf Erfahrungen. Und Erfahrungen machen wir ja unser ganzes Leben lang. Und da gibt es so die ersten Schritte, die Mutter-Kind, das Mutter-Kind-Vertrauen, das Urvertrauen, das ganz wichtig ist, um gesund in die weite Welt zu starten.
Das, was du gerade beschrieben hast, würde ich mal unter dem Rubrum blindes Vertrauen, wobei ich blind jetzt, also Entschuldigung, ich mache jetzt hier nicht die Marie-Agnes Strack-Zimmermann und beleidige alle Autisten. Ich möchte auch nicht alle vielsichtigen Leute beleidigen, aber das, was Suse mit Urvertrauen meint, ein Baby reflektiert ja nicht, ein Neugeborenes, sondern das muss. Das ist eine Überlebensstrategie. Wenn das Neugeborene seiner Mutter misstrauen würde, wäre es relativ schnell tot. Das Vertrauen, was du meinst oder was dein Philosoph Hartmann meint, woher kommt das? Der sagt, das ist immer schon da, so eine unsichtbare Ressource. Weil Mama sagt Erfahrungswissen und ich glaube, Vertrauen hat auch was mit, ja, mit Gespür.
Ich denke, es ist eine Kombination aus beidem und zwar, dass das Erfahrungswissen ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass ich überhaupt vertrauen kann. Ja. In dem Moment, wo ich Erfahrungen in Situationen sammle, wo mein Vertrauen enttäuscht wird, aber auch wo mein Vertrauen vielleicht bestätigt wird, wo ich mich bestätigt fühle, wo ich auch Selbstvertrauen aufbauen kann, was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist in dem Zusammenhang, das sind Situationen, in denen kann ich dann zurück zu meinem eigentlichen Punkt kommend, quasi sagen, ich muss nicht naiv vertrauen, denn ich weiß, wie sich Vertrauen anfühlt und ich weiß auch, wie sich das Gegenteil anfühlt. Also ich glaube auch, dass der Philosoph Hartmann das Ganze wirklich relativ rational an eine gewisse Wissensgrundlage knüpft. Also damit finde ich auch total spannend, gibt es auch so eine Korrelation, finde ich, zwischen Bildung und Vertrauen.
Also was man ja sagen kann, ist, zu Vertrauen gehört auch Vertrautheit. Und Vertrautheit ist immer dann natürlich da, wenn du in kleinen Gruppen, vielleicht jetzt nicht in der modernen Gesellschaft, aber früher in kleinen Gruppen auf dem Dorf oder so zusammengewohnt hast oder ne, und dann dich darauf darauf vertrauen konntest oder vertraut warst, dass dein Nachbar da nichts Böses im Schilde führt, also du kein Misstrauen entwickeln musst.
Keiner hat die Türen
denn
abgeschlossen.
Denn das ist absolut ein Gruppenkit. Ja? Das ja, hält Menschen zusammen, das hält, es ist für Beziehungen wichtig, für Solidarität und solche Dinge.
So, und jetzt bin ich an einem spannenden Punkt, nicht ohne eigenes Interesse, und zwar die Frage, was ist, wenn Vertrauen enttäuscht wird?
Mhm. Also das ist jetzt ja auch passiert.
Ja, natürlich, klar, das ist aber jetzt die Frage an die Psychologin. Also wenn ich häufiger, gerade auch in meiner Kindheit, die Erfahrung mache, ich kann meinen Eltern nicht vertrauen oder meinen Geschwistern oder Lehrern. Mhm. Führt das dann zu einer lebenslangen Vertrauenskrise, dass ich dann auch später potenziellen Partner oder Arbeitskollegen nicht vertrauen kann?
Nee, es hängt mit den Situationen zusammen. Also wenn du danach auf Menschen triffst, und das gibt es ja auch, dass Kinder, die in isolaten Zuständen aufwachsen, vielleicht sogar dann irgendwann im Kinderheim enden, mhm, ja, dass die, wenn sie eine Vertrauensperson haben, mhm, der sie vertrauen können, die eigentlich, also die immer da ist, die immer ansprechbar ist und so weiter, dann kann sich daraus wieder Vertrauen bilden. Also es ist keine festgelegte Persönlichkeitseigenschaft, mhm, sondern es ist ein
nachwachsender Rohstoff.
Ja, nachwachsender Rohstoff. Und andersrum gesprochen, es gibt so eine finnische Studie, da hat man eine Langzeitstudie, da hat man immer wieder Männer auch befragt. Und da stellte sich raus, dass die besonders misstrauisch waren, mhm, erstens einsamer waren, mhm, weniger Freunde hatten und mhm, ihr Sterberisiko auch höher war. Also die sind früher gestorben.
Aber ich finde, das hängt alles irgendwie auch schlüssig zusammen.
Ja, das hängt natürlich auch schlüssig zusammen. Ja. Ne? Das ist halt auch so eine sich verstärkende Geschichte. Mhm. Also das Misstrauen, aber eben auch es wieder in Vertrauen umzuwandeln. Ja.
Diese zwei Seiten einer Medaille, finde ich, hat Wilhelm Busch in einem Gedicht ganz schön zusammengefasst.
Wenn kein Loriot, dann Wilhelm Busch.
Genau, die Nachbarskinder heißt es, und es geht so, wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein leichter Zaun, die beiden Sorgengründer. Zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarskinder.
Ja.
Sehr schön.
Ja, es gibt ja auch dieses schöne Wort vertrauensselig.
Ja, da bist du aber schon wieder in diesem naiven
Kosmos.
Ja,
natürlich,
ne?
Klar.
Ich frage nochmal die Psychologin, ist es unabdingbar, dass ich, um anderen Menschen vertrauen zu können, mir selbst vertraue? Also ist ein Misstrauen anderen gegenüber auch irgendwo immer ein Misstrauen mir selbst gegenüber?
Also wenn du diese, es gibt eine Studie, da wurden Kindern verschiedene Bilder vorgelegt und es wurde immer gefragt, vertraust du dieser Person? Also ist die vertrauenswürdig? Und die eine Hälfte der Kinder war ganz gesund aufgewachsen und die andere Hälfte der Kinder eben nicht. Hm. Und da zeigte sich schon, dass diese Kinder, die schon sehr früh kein Vertrauen ausbilden konnten, weil sie weil die Eltern nicht so in dem Maße für sie gesorgt haben, wie sie das gebraucht hätten, dass die misstrauischer waren als die anderen, die so ein gesundes Urvertrauen
haben. Ganz kurz zum Versuchsarrangement. Die Kinder haben die identischen Bilder,
ja, genau,
bekommen, mhm, und ach, okay. Und wenn, klar, wenn eine Gruppe deutlich mehr Figuren auf diesen Bildern
misst. Da bist du wieder bei den Lebenserfahrungen.
Verstehe. Alles klar. Wollte ich nur kapieren.
Mhm. Ich möchte zurück zu Papas Punkt kommen. Ich sehe das genauso wie du. Und zwar, ich denke, dass Selbstvertrauen und das Vertrauen in mich selbst unabdingbar dafür ist, dass ich anderen vertrauen kann. Mhm. Auch weil ich ein Stück weit das eigene Verhalten vielleicht reflektiere, weil ich weiß, wie ich in Situationen, auf Situationen reagiere oder das Ganze auch schon einmal erlebt habe, also einfach eine Erfahrungsgrundlage habe. Ich finde spannend in dem Zusammenhang einen Vertrauensvorschuss, mhm. weil die Wirtschaft ja. zum Beispiel, ja. und da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Politik, zumindest mhm. einem Teil der Politik, beruht auf Vertrauen.
Absolut.
Es ist nichts anderes als Vertrauen, was Investments mhm. angeht.
Darf ich ein Beispiel sagen?
Natürlich.
Du nimmst dein Smartphone mhm. und hältst das an einer x-beliebigen Supermarktkasse vor so ein Lesegerät und mhm. es piept ganz kurz und auf dem Smartphone steht fertig. Mhm. Und jetzt überleg dir mal, wie viel Vertrauensvorschuss dahinter steckt. Mhm. Der Supermarkt hat einfach nur ein Piepen vom Handy mhm. und so eine Zahl, die auf dem Display. Da muss aber klar sein, dass mein Konto gedeckt ist, dass die eine Bank der anderen Bank dann auch, also dass diese ganze Transaktion funktioniert. Das ist eine reine Vertrauensgeschichte.
Total.
Wenn da einer sich daneben benimmt oder nicht funktioniert oder so, dann ist, also bargeldloses Zahlen ist für mich der Gipfel des Vertrauens. Wenn du dir überlegst, dass im Mittelalter die Menschen ihr Geld irgendwo am Körper getragen haben mhm. oder, keine Ahnung, in der Matratze eingenäht oder sowas, mhm. wie leicht sinnig wir im Vergleich dazu jetzt mit Geld umgehen, was ja irgendwie für alle das Allerwichtigste ist.
Das wollte ich auch sagen, ohne Onlinehandel kann, also ohne Vertrauen im Onlinehandel,
das ist der Hammer, oder?
Wäre das gar nicht möglich.
Klar, ja. Der auch, was die auch Lieferketten angeht, was die Paketzustellung genau. angeht und genau. es kommt ja auch immer wieder zu Zwischenfällen. Worauf ich hinaus wollte ist, dass Vertrauen als Ressource, wie wir sie hier gerade zu bemessen versuchen, sich unglaublich schwer kalkulieren ja. lässt. Mhm. Und ich habe mir dazu Gedanken gemacht und bin da zu so einem Paradoxon gekommen. Und zwar, ich will gar nicht daran denken, was der andere mit meinem Vertrauen macht. Mhm. Also ich will nicht enttäuscht werden. Mhm. So, das heißt, das, was derjenige, der mit in meinem Projekt involviert ist, von mir an Vertrauen bekommt für seine Arbeit am Projekt, das will ich am liebsten überhaupt nicht hinterfragen. Und da gehe ich jetzt auf eure persönlichen Geschichten ein.
Ja.
Ihr hattet doch bestimmt Situationen, wo ihr mit anderen Menschen zusammengearbeitet habt, wo man sich vertraut hat und dann wurde das irgendwo enttäuscht. Und es gibt doch wirklich quasi keine krasseren Abwehrmechanismen quasi als dann im nächsten Projekt diesem vorzubeugen, weil das einfach für alle den Prozess unglaublich verlangsamt und destruktiv ist.
Ich kann da nur mit einem Beispiel kommen. Ich war ja mal Firmenchef. Ich hatte ja mal diese Lauffirma Achilles. Also wir haben im Wesentlichen Texte und Veranstaltungen und sowas gemacht. Ja, da gab es jemanden, der mich echt übelst und auch, man darf sagen, systematisch übers Ohr gehauen und die Firma ausgenommen hat. Das war blindes Vertrauen. Weil dieser Spruch so, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, hat es zumindest in dem Punkt, hätte es echt gebraucht, dass ich einmal in die Zahlenwerke geguckt hätte. Da war mein Vertrauen blind und da war hinterher dann wirklich auch so ein übles Erwachen. Ich halte mir zugute, auch mit deiner psychologischen Betreuung, dass ich daraus kein Weltbild gemacht habe. Mhm. Weil ich glaube, das kann auch passieren, dass wenn du einmal so einen Rückschlag erlebst, dass du dann deine ganze Haltung zu Dingen veränderst, ne? Und sagst, boah, alles Betrüger, alles Beschiss. Also, dass man so bitter wird nach einer Enttäuschung.
Mhm. Meinst du nicht, dass gerade aus so einer Bitterkeit so ein Spruch wie Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser erwachsen ist?
Also, mhm. auf jeden.
Ich finde, irgendwie rückt dieser Spruch das Vertrauen in so eine naive Ecke, in sowas nicht Vertrauenswürdiges tatsächlich.
Ist bei dir mal Vertrauen?
Ja, aber das ist doch, ich meine, wenn ihr das mal auseinandernehmt, Entschuldigung, dass ich jetzt dazwischen quatsche,
ja.
Ist es ja erstmal, ist Vertrauen eine positive Grundhaltung.
Absolut.
Ja, mhm. Die durch Zuversicht erlangt wird und sich auf subjektive empfundene Gewissheit konzentriert. Mhm. Und das mhm. ist natürlich, genau. da bist du natürlich
in dem
Überzeugen, im Glauben.
Genau.
Ja? Wenn dann das Vertrauen enttäuscht wird, und das erleben wir ja alle mal. Also,
sag mal ein Beispiel, hast du auch was?
Jetzt mir fällt eine ehemalige Bekannte ein, der ich etwas von mir anvertraut habe, in dem guten Glauben, dass sie das nicht weiterträgt, dass mhm. sie da auch auf meiner Seite ist, und in Wirklichkeit wurde dann hinter mir, in meinem Rücken, über mich hergezogen und mhm. was ich doch für eine naive Person sei und so weiter und so fort.
Mhm. Und wie hast du reagiert?
Ich habe mich letztendlich am Ende von dieser Person getrennt mhm. und habe gesagt, das ist nicht das, so wie ich zusammen befreundet sein verstehe.
Aber das ist interessant. Ich habe meinem, ich sag mal, Betrüger keine zweite Chance gewährt und du dieser Person auch nicht. Nee, genau. Das heißt, wenn man einmal, also das, ich sag's jetzt mal münsterländisch, wenn du einmal verschissen hast und zwar so richtig, dann gibt's auch keinen, also das ist echt schwer zu reparieren, oder?
Ja.
Paul, hast du irgendein enttäuschtes Vertrauen?
Jein. Ich habe ja vorhin relativ vehement darauf gepocht, irgendwie zu sagen, man muss dann für das nächste Projekt irgendwie genau die Sachen bedenken, die bei einem Vertrauensbruch irgendwie passieren könnten.
Ja.
Und gerade diese Vorsichtsmaßnahmen haben mich dann tatsächlich jetzt in Bezug zum Beispiel auf die Band, wo es immer um die Kommunikation mit 5 anderen Individuen geht, so ein bisschen darin geschult, Vertrauen auf einer gleichen Machtbasis aufzubauen. Mhm. Weil ich glaube, es ist nichts schwieriger, als Vertrauen sich in ungleichen Machtverhältnissen entwickeln zu lassen. Mhm. Egal, ob die emotional sind oder ob die auch in Abhängigkeit, egal ob das jetzt monetär oder auch eine Vertrauensvorschuss, emotional. Jetzt auch wirtschaftlich gesehen, genau, ja, ja. Emotional war das andere gesehen. Insofern glaube ich, dass die Kommunikation, die überhaupt dem Vertrauensschluss vorausgeht, und da möchte ich jetzt dem Vertrauen die Naivität absprechen. Es gibt doch Menschen, zu denen wir alle ein Verhältnis aufgebaut haben, wo wir sagen, das gründet in tiefem Vertrauen.
Mhm. Ja.
Und dafür sind Situationen, Erlebnisse und gemeinsam geteilte Erinnerungen an Situationen und Erlebnisse oftmals zuständig. Und ich denke, dass die Naivität sich dahingehend wegrationalisieren lässt, indem ich sage, ich weiß, wie sich Vertrauen anfühlt, aber ich weiß auch, dass ich eben auf diesen Erfahrungsschatz mit den vertrauten Personen, die ich über die Jahre hinweg gewonnen habe, zurückgreifen muss, und um überhaupt zu verstehen, was Vertrauen bedeutet.
Würdest du deswegen sagen, dass je älter du wirst, desto raffinierter oder feiner wird dein Vertrauen?
Auf jeden Fall.
Würdest du sagen, dass du im Alter, Cherie, mehr Vertrauen schenkst?
Also ich bin in meinem Vertrauen wesentlich, also mir gegenüber wesentlich stärker, als ich das mit 20 oder so war.
Und anderen Menschen
und,
gegenüber?
Je mehr Vertrauen ich in mich habe, auch in mein Können, bin ich anderen Menschen gegenüber auch im Vertrauen. Ich neige aber dann auch nicht mehr so dazu, dass es mich so stark trifft, wenn es missbraucht wird. Ja? Also ich bin stabiler. Um es mal so rum zu sagen. Und ich würde sogar behaupten, oder ich würde es nicht sogar behaupten, sondern es ist auch empirisch bewiesen, es gibt ja verschiedene Formen von Misstrauen. Und ein bisschen Misstrauen, also wenn man das jetzt gesellschaftlich betrachtet, also von Bürgern, die kritisch hinterfragen oder Demonstrationen machen oder was auch immer, ist das, und das ist eben halt tatsächlich belegt, dass Staaten, in denen die Bürger der Politik auf die Finger schauen, besser und effektiver regiert werden. Also ist insofern auch eine gesunde Skepsis auch gegenüber der Politik gut.
Ist aber ein Unterschied. Vertrauen ist irgendwas zwischen Menschen. Ein Politiker, den kenne ich ja eigentlich nur aus Medien oder von Plakaten. Also du und ich, wir leben seit über 30 Jahren zusammen.
Ja, genau, das kommt natürlich
da
noch hinzu.
Sowas.
Aber
mit Olaf Scholz habe ich noch nicht eine Nacht zusammen verbracht.
Aber ich meine, das ist die Grundvertrauen.
Bilder
Vertrauen,
im Kopf.
Oh Gott, oh Gott. Vertrauen ist die Grundlage tatsächlich für Beziehungen in jeglicher Form.
Klar.
Wenn das Misstrauen aber zu stark wird und das Vertrauen in die Institutionen schwindet, was wir ja bei Corona gesehen haben, also da gab es ja ein paar Leute, ein paar Prozent Menschen in Deutschland, die impfskeptisch waren. Ja. Dann müsste man sich eigentlich mal fragen, wo entsteht denn dieses Misstrauen oder was ist das? Und interessanterweise ist das häufig so ein Abwehren von Angst. Um das selber nicht die Angst fühlen zu können müssen, schiebe ich das nach außen und misstraue, das sind da die bösen Politiker. Ich denke auch gerade so an AfD-Sprech. Ne? Das sind so die es eigentlich nicht gut mit mir meinen.
Die da
oben, denen misstraue ich jetzt.
Mhm.
Und es ist aber eigentlich eine Angstabwehr. Ne? Also Angst vielleicht auch unterzugehen, nicht gesehen zu werden. Ich sage nur so ländliche Gebiete in Ostdeutschland teilweise, also nicht nur, aber auch.
Ich komme jetzt mit einer steilen These um die Ecke. Ich sage jetzt, dass Menschen, die zum Beispiel zu Zeiten von Corona gesagt haben, ich lasse mich nicht impfen, die da oben wissen gar nicht, was gut für mich ist.
Ich werde gechippt.
Genau so und so weiter und so fort. Die haben einfach einen gehörigen Mündigkeitsboost erfahren. Lasst mich erklären, muss man vertrauen? Vor allem in bestehende Strukturen und Machtverhältnisse. Ich denke, eine weltweite Pandemie hat eben gezeigt, dass wir immer noch in einem gemeinsamen gesellschaftlichen System leben, wo auch Fehler begangen werden, wo wir dann aus Situationen lernen und Hauptsache als Gesellschaft da halbwegs unbeschadet rauskommen. Und naja, es sind nicht nur Menschen gestorben, nein, auch politisch hat sich die Landschaft nach eben dieser globalen Pandemie ganz schön verändert. Und ich sage, dass das quasi so eine Art, diese Zeit, die mit Corona kam,
ja,
den Menschen natürlich nicht immer an den richtigen Quellen, aber doch die Zeit gegeben hat, sich so weit mit sich zu beschäftigen, dass ein völlig neues Selbstvertrauen in die eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten erwachsen ist.
Ja, und was noch dazu kommt, jetzt ein, zwei Jahre nach der Pandemie stellen wir fest, es gibt Langzeitschäden, es gibt Impfschäden, es gibt Long-Covid und. Das heißt, die Skeptiker, die Radikalskeptiker fühlen sich jetzt sogar noch bestätigt. Und da stimmt ja das, was du sagst. Natürlich war dieses, wir müssen jetzt zusammenhalten und keine Zweifel, das war natürlich eine Angstabwehr, weil die Politik hatte Schiss, wenn wir hier auch nur ein ganz kleines Fenster aufmachen, wenn wir das Thema Impfschäden auch nur so gären lassen, ja, dann fliegt uns ja alles um die Ohren. Wir müssen diesen Glauben, so impfen hilft, müssen wir aufs Blut im wahrsten Sinne des Wortes verteidigen. Das führt dann jetzt natürlich zu einer nachträglichen Vertrauenserosion, weil alle die das geglaubt haben, und ich gehöre dazu, die denken sich, huch, also alles war jetzt auch nicht richtig, was sie uns erzählt haben, wofür ich vollstes Verständnis habe, aber dieses, das stimmt jetzt und nichts anderes, das sagen die Studien, das ist natürlich Quark.
Ein bisschen dogmatisch.
Und das führt auf lange Sicht natürlich zu so einer schleichenden Erosion. Mhm. Bei der nächsten Pandemie wird sich dieses Land anders verhalten, glaube ich.
Mhm. Es gibt dazu auch eine finnische Studie, die in der ersten Welle sich 25 Staaten angeguckt hat, europäische Länder, miteinander verglichen hat und dann zu dem Ergebnis kam, dass Staaten, in denen das Vertrauen in die Institutionen besonders ausgeprägt war, besser mit dem Virus zurechtgekommen sind, oder, ne? Also mit dem Ganzen, was da dran hängt. Für mich ist aber die Frage, wie kommen wir wieder mehr in ein Vertrauen? Und zwar nicht nur wir hier, die wir ja anscheinend einen hohen Wert in Vertrauen haben, sondern eben auch genau bei den Menschen, die vielleicht gerade sehr misstrauisch sind, weil sie das Gefühl haben, sie werden abgehängt oder sie verstehen es nicht mehr oder was auch immer.
Also indem die Politik zum Beispiel das tut, was sie sagt. Das finde ich ist der einfachste Weg, ein Vertrauen zurückzugewinnen. Ich habe noch mal eine andere Frage. Ist es von Vorteil, wenn man aus demselben kulturellen, soziokulturellen Umfeld kommt, um zu anderen Menschen Vertrauen aufzubauen? Also wenn jemand ja aus einer völlig anderen Kultur, Religion, mit ganz anderen sozialen Codes vielleicht daherkommt, fällt es mir dann schwerer, Vertrauen aufzubauen? Oder Gegenthese sogar leichter? Weil ich glaube, das ist bestimmt, ich sag's jetzt mal so, der edle Wilde, ja, der ist noch unverdorben.
Also ich würde sagen, es hängt davon ab, wie du selber jemandem begegnest und wie der dir begegnet. Ich denke nur mal, es gibt ja, und Paul kann da vielleicht noch was zu sagen, weil er ja in Neuseeland war und dann dieses Couchsurfen gemacht hat. Also wo Leute ihr Wohnzimmer anbieten.
Und dir einfach so ihren Wohnungsschlüssel geben.
Oder ähnliche Erfahrungen macht man ja manchmal auch im Urlaub, wenn einem irgendwas widerfahren ist. Mir ist das, als mir in Griechenland mein Pass und mein Geld geklaut worden ist, da war ich auch Anfang 20, da hat mir jemand Geld geliehen, obwohl er mich ja eigentlich auch gar nicht kannte. Also war ich vielleicht auch für ihn vertrauenswürdig und trotzdem war er eine andere Kultur, weil es war ein Grieche und nicht ein Deutscher. Also
These, junge deutsche Frau ist vertrauenserweckender als
junger deutscher Mann. Ja, das kann natürlich gut sein, aber ich glaube tatsächlich ist das Kulturelle gar nicht der Punkt, sondern es ist eher, auf was für einen Menschen triffst du da und hast du da einen eher Menschen, der dir Vertrauen schenkt und hilfsbereit ist oder auch nicht.
Ja, ich denke, dass es sich genauso verhält, wie Mama sagt. Vielleicht mag es so sein, dass man sich mit Fremden eher so auf einfache Themen, sage ich mal, am Anfang in der Kommunikation beschränkt, um das Vertrauen aufzubauen. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht schneller oder langsamer geschehen kann. Ich denke, das ist immer vom Gesprächspartner abhängig, tatsächlich von dem Individuum. Ich wollte noch einmal zurückkommen zum Thema Politik. Für mich wäre ein Riesenpunkt, wie Vertrauen zurückgewonnen werden könnte, auch dann in Bezug zum Beispiel auf Schummelsoftware oder auch die Lieferung jetzt von Waffen, die bis nach Russland reinschießen, ein transparentes Lieferkettengesetz, weil es einhergeht mit dem Right to Repair. Ich kann nicht mehr mit ansehen, wie wir im Elektroschrott versinken. Und ja, ich möchte.
Hat die EU jetzt aber gerade noch beschlossen.
Ja.
Also so eine Reparierpflicht.
Und genau das ist der richtige Weg. Es hätte schon viel, viel länger irgendwie so sein müssen, dass wir so Tüftlerstationen wieder haben, wo du deinen Wasserkocher, deinen Toaster, dein ich weiß nicht was wieder reparieren
findet der Kapitalismus
kannst.
Nicht gut.
Ja, ja, ist irgendwie einfach.
Ich bin ja bei dir.
Ja, also einfach nicht vertrauens. Also da ist der Vertrauensvorschuss irgendwie ein bisschen verspielt, finde ich, in dieses System, was immer weiter produziert. Das ist so, hey, dein Toaster ist kaputt, willst du nicht drei neue kaufen? Du kriegst sie auch zum Preis von einem.
Genau.
Ja, ja, also es ist so, ja, verstehe
ich. Da war mein Vertrauen in irgendwelche Elektrikfirmen wirklich zum Teufel, als ich zum ersten Mal auf eine Niete gestoßen bin, wo man früher etwas aufschrauben und mal reingucken konnte, war es auf einmal genietet oder mit so Spezialschrauben, die man mit einem normalen Schraubenzieher nicht aufkriegte. Das ist so ein totales Misstrauen der Industrie gegen dich. So, lass mal die Finger weg, kauf mal lieber was Neues.
Ja, ja, ja.
Wir sind ja fast fertig schon wieder mit dem Podcast. Jetzt würde ich gerne mal wissen, was ist euer Resümee aus dem, was wir jetzt gerade besprochen haben?
Ich habe noch eine Frage oder ein Thema. Sind Medien in ihrer ganzen Allgemeinheit Vertrauensstärker oder Vertrauenskiller?
Da würde ich auch wieder sagen, es kommt letztendlich darauf an.
Ja, aber ich meine jetzt so im Großen und Ganzen. Also ich zitiere meine Lieblingsstudie, was Vertrauen von Usern, von Leserinnen und Lesern angeht, ganz oben nach wie vor die klassischen Öffentlich-Rechtlichen mit Tagesschau und so weiter, trotz aller Debatten, ich glaube so um die 60%, aber gleich danach mit 59% kommen die Regionalzeitungen von meiner Funke Mediengruppe unter anderem. Also sowas wie das Hamburger Abendblatt oder die WAZ oder die Thüringer Allgemeine. Das heißt, klassische Medien haben ein hohes Maß an Vertrauenszumessung, Beimessung. Und ich glaube, dass die sozialen Medien, also alles das, was so durchs Netz fliegt, wo es null Kontrollmechanismen gibt, ich glaube, dass das für ein irres Misstrauen sorgt. Also das ist jedenfalls vielleicht auch meine etwas gefärbte Sicht der Dinge.
Nee, ich glaube, da hast du durchaus recht. Und ich erinnere mich selber, dass ich bei Facebook neulich so eine komische Anzeige sah, wo du Frau Baerbock angeblich heulend saßt. Mhm. Ja, also so ein Bild, wo man klickt, weil man sagt, wieso heult die jetzt oder so, was definitiv ein Fake News war.
Ja. Mhm. Hast du es gemeldet?
Und das habe ich gemeldet.
Ach, super. Und wie war die Reaktion?
Hatte ich keine.
Ach so.
Genau solche Aktionen geben mir wiederum das Vertrauen, um diese Folge und damit auch meine finale Antwort abzuschließen und zu geben. Ich mag Vertrauen total gerne. Ich habe gelernt, mir selbst zu vertrauen und es fühlt sich auch so an, als wäre das weiterhin ein stetiger Weg. Wir haben ja das Gedicht von Werner, der Vertrauensfahrt, am Montag in der Folge angesprochen. Und ich denke, dass in dem kleinen Ausschnitt, den du vorgelesen hast, dem es darum geht, jeden Tag ein kleines bisschen etwas Gutes zu tun und auch damit die eigene Umgebung und vielleicht auch die eigene innere Welt ein Stück weit besser zu machen, das ganz wichtig ist, um das Vertrauen aufzubauen, optimistisch in eine Zukunft zu gucken. Und genau, deshalb, ich mag Vertrauen total gerne und macht mich total glücklich.
Macht ja auch ein gutes Gefühl, wenn es dann erfüllt wird. Ne? Also
voll.
Wenn es nicht.
Und wir schließen mit Werners Gedicht Vertrauenspfad. Jedes Lächeln, jede höfliche Geste, jedes Bitte du zuerst, jeden Tag eine gute Tat, Vertrauenspfad. Jedes neue Menschlein, jedes Teilen von Zeit, jede Einladung, Vertrauenspfad. Jedes Argument, jeder gute Streit, jedes tiefe Gespräch, jeder sinnstiftende Gedanke, Vertrauensfahrt. Jedes Innehalten, jedes Mutige dennoch, jedes Gebet, jedes brauche ich das. Vertrauensfahrt. Jedes Wir, jedes Wie wäre es wenn, jedes ist mir nicht egal, jedes zuletzt gepflanzte Apfelbäumchen. Vertrauensfahrt. Lieber Werner Bartholme, ganz herzlichen Dank nach Tauberbischofsheim, aber das Schlusswort hat wie immer jemand anders.
Ja, ich habe nur noch eine Bitte, Leute, geht wählen am Sonntag.
Wir vertrauen auf euch.
Genau.
Bis dahin.
Podcast von Funke.